Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für diesen Gottesdienst am Buß- und Bettag habe ich eine Geschichte der Buße und der Sündenerkenntnis mitgebracht aus dem Alten Testament. Wir wollen hören auf 2. Chronik 33, die Verse 9 bis 17. Dort heißt es: Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Darum ließ der Herr über sie kommen die Obersten des Heeres, des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, da flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Danach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts zum Gihon hin im Tal und wo man zum Fischtor hineingeht, und führte sie um den Ofel und machte sie sehr hoch. Und er legte Hauptleute in alle feste Städte Judas. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem, und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese Verse von Manasse, der so tief in der Sünde, in der Schuld war und der durch dein Gericht zur Buße geführt wurde. Wir wollen dich jetzt bitten für die Predigt über diese Verse, dass du sie uns öffnen wollest für unser Leben, für die Bedeutung, die diese Botschaft heute hat. Dass das gelingt, dass wir deine Stimme vernehmen, dazu brauchen wir deine Hilfe, Herr. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Segne du selber durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist eine Plattitüde, dass manche Dinge aus der Mode kommen. Das kennen wir alle, wenn wir zurückdenken, so an die letzten Jahrzehnte. Es gab eine Zeit, da waren diese Schlaghosen ganz in, aber mit einem Mal hat die kein Mensch mehr getragen. Ich erinnere mich als Schüler, so Anfang der 80er Jahre, da war das in Mode, egal wo man hinkam, Bäckerei, da konnte man ein sogenanntes Schülerbrötchen kaufen. Das war ein Brötchen mit Mohrenkopf. Da wusste jeder, was gemeint war. Fragen Sie heute mal einen Schüler, was ein Schülerbrötchen ist, oder gehen Sie in die Bäckerei, da werden Sie nicht wissen, die Verkäuferin, was damit gemeint ist. Oder eine andere Sache, die mal in war und komplett aus der Mode gekommen ist, das sind die sogenannten Hollywood-Schaukeln. Auch das kennen Sie sicherlich alle noch. Also bei meinen Eltern, Nachbarschaft, hat jeder so ein Ding im Garten stehen, so Ende der 70er Jahre. Heute sehen Sie die nirgendwo mehr. Solche Dinge, das ist nicht weiter schlimm, wenn die in Mode waren und aus der Mode kommen. Es gibt aber leider etwas in der Theologie, was derzeit komplett aus der Mode gekommen ist. Nämlich über Sünde und Buße zu sprechen. Heute an diesem Tag wird uns das besonders deutlich, dass schon über 23 Jahre her, dass jetzt der Buß- und Bettag als Feiertag abgeschafft wurde. Man hätte ja auch den Pfingstmontag nehmen können oder den Ostermontag halt. Nein, den Buß- und Bettag, da hat man mehr oder weniger gerne darauf verzichtet, damals zur Finanzierung der Pflegeversicherung. Und nicht nur, dass man den Tag als gesetzlichen Feiertag abgeschafft hat. Nein, hören Sie mal auf die Verlautbarungen von unserer Kirche, von unseren Bischöfen und Präsidis. Wenn dann von Sünde die Rede ist, da geht es natürlich nicht um eine Verfehlung vor dem lebendigen Gott, sondern da geht es fast immer nur um irgendwelche Umweltsünden, in Anführungszeichen, wenn die CO2-Bilanz nicht mehr stimmt, halt, wenn solche Dinge getan werden. Aber dass wirklich davon gesprochen wird, dass der Mensch vor dem lebendigen Gott schuldig ist, dass er Sünder ist, dass er gar nicht anders kann, als zu sündigen, dass er das Blut des Heilandes Jesus Christus braucht und dass er Buße tun muss, das ist aus der Mode gekommen. Aber auch wenn es aus der Mode ist, so ist es doch die Aufgabe der bibeltreuen Gemeinde, immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig dieses Bedenken von Buße und Sünde ist. Und so wollen wir heute schauen auf diesen Text und uns an diese wichtigen beiden Topoi der Theologie erinnern, an Sünde und Buße, und schauen, was uns dieser Text für unser Leben und auch unser Vaterland zu sagen hat. Manasse, Sünder und Büßer, so habe ich diese Predigt überschrieben, habe 5 kurze Punkte mitgebracht. Erstens, ich möchte sprechen über die Verfehlung Manasses, zweitens über die Strafe Manasses, drittens über die Erkenntnis Manasses, viertens über die Buße Manasses und fünftens über den Schaden Manasses. Das Erste, die Verfehlungen Manasses. In dem Predigttext ist nur davon die Rede, dass es hier heißt, Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem und sie trieben es ärger als die Heiden. Aber wenn Sie einmal sich die Mühe machen wollen, die Verse zuvor zu lesen oder auch ins zweite Königebuch gehen, dann wird ausführlichst beschrieben und sehr lang, was dieser Manasse getan hat. Er war Sohn des gläubigen Königs Hiskia, aber er hat furchtbaren Götzendienst betrieben. Er baute fremde Altäre. Für viele Götter des Himmels baute er Altäre in Jerusalem. Er stellte hölzerne Götzenbilder der Aschera auf. Er achtete, so erzählt die Bibel, auf die Zeichen der Zauberei und auf den Vogelschrei. Und er machte das nicht nur alleine, sondern er hielt auch seine Untergebenen dazu an, eben solches zu tun. Er, der König, war nicht nur selbst ein Götzendiener, sondern mit seiner falschen Ausrichtung verführte er eben auch Juda und die Einwohner von Jerusalem, so heißt es eben auch hier in unserem Predigttext. Er ließ auch seine Söhne durchs Feuer gehen und, so lesen wir es auch hier im Predigttext, er beachtete einfach das Wort Gottes nicht. Es spielte für ihn keine Rolle, das war aus der Mode gekommen, das Wort Gottes. Das waren die Verfehlungen Manasses. Und diese Verfehlungen Manasses, liebe Brüder und Schwestern, die sind leider Gottes nicht aus der Mode gekommen. Diese Verfehlungen, die der König des Volkes damals getan hat, sie sind brandaktuell. Sie werden genauso heute noch praktiziert. Der Bau fremder Altäre. Da wollen wir mal schauen auf Deutschland, wie viele fremde Altäre gebaut werden. Fremde Gotteshäuser, die nicht den lebendigen Gott in Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiligen Geist meinen. Da werden allerorten Götzenbilder aufgestellt. Wenn Sie vor 50 Jahren durch unsere Hansestadt gegangen sind, da haben Sie keine Buddha-Statue irgendwo im Schaufenster oder im Restaurant oder irgendeinem Wohnzimmer gesehen. Aber allerorten werden heute solche Statuen aufgestellt, irgendwelche indischen Götterbilder an die Wand gehangen halt. Allerorten werden auch heute Götzenbilder aufgestellt. Und auch das Achten auf die Zauberei, oh, das ist ganz groß in Mode. Horoskope, das Berechnen von Mondphasen, Wahrsagern, ich darf Ihnen versichern, in Bremen verdienen viele Scharlatane gutes Geld eben mit diesen okkulten Praktiken. Auch das Achten auf die Natur, den Vogelschrei, da kann ich Ihnen als Jäger einiges zu erzählen, wie einem dann gestandene Jägerkollegen erzählen, dass das mit dem Glauben alles Blödsinn sei, aber gleichzeitig alle möglichen okkulten Dinge in das Jagdhandwerk hineinpacken. Da ist das Verführen des Volkes, was Manasse getan hat. Auch das erleben wir von unserem politischen Oberen. Keine klare Ausrichtung mehr auf den lebendigen Gott in Jesus Christus, sondern die Erklärung, dass eben auch andere Religionen ganz selbstverständlich dazugehören. Ein CDU-Bundespräsident, der in Bremen erklärte als erstes, nicht ein Politiker der Grünen, nicht ein Politiker der SPD, der erklärt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Und auch das durch das Feuergehen der Söhne, auch was an Schuld und Sünde an Kindern passiert, beispielsweise über das Besprechen, wenn Kinder krank sind, dass nicht der Arzt aufgesucht wird, sondern irgendwelche Wunderheiler. All das ist nicht aus der Mode, sondern hat derzeit Hochkonjunktur. Und die größte Hochkonjunktur aller Sünden ist das Nichtbeachten des Wortes Gottes. Wir sehen, das, was die Verfehlungen Manasses waren, seine Sünde und Schuld, das ist nicht nur ein Problem vor 2.500 Jahren im alten Israel, es ist etwas, was top aktuell ist. Wir kommen zum Zweiten. Die Strafe Manasses. Der treibt es ganz wild mit dem Götzendienst und der Abgötterei in Jerusalem. Er tut Dinge, die Gott missfallen, die Gott zum Zorn reizen. Und irgendwann ist bei Gott Ende der Fahnenstange. Da heißt es hier im Vers 11, darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres, des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln, legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Die Assyrer fallen ein, und weil Gott den Schutz vom Volk weggezogen hat, ob ihres Götzendienstes, können sie sich nicht wehren. Und das ist mitnichten nur so gewesen, dass die Assyrer gekommen sind und haben jetzt den König nur weggeführt und haben sich dann ganz gentlemanlike aufgeführt. Wir wissen, was passiert, wenn ein fremdes Heer in ein fremdes Land einfällt, mit all dem, was die Bevölkerung dann zu leiden hat. Nicht nur an Vergewaltigung und Mord, was die Soldaten tun, sondern auch an finanziellen Verlusten von all den Dingen, die damit zusammenhängen. Aber das, was Juda, was die Einwohner Jerusalems erleben, ist, und was Manasse erlebt, ein Strafgericht des lebendigen Gottes. Dieser Gott lässt sich nicht für alle Zeiten spotten, sondern er bestraft. Auch das ist etwas, was heute kaum mehr verkündigt wird. Ja, wir haben einen Gott der Liebe. Überhaupt gar keine Frage. Aber wir haben auch einen Gott, so sagt es uns die Bibel, der, wenn die Sünde Überhand nimmt, irgendwann den Punkt setzt und ein furchtbares Strafgericht kommen lässt. Das war nicht nur bei Noah so, wo er fast die gesamte Menschheit ausgerottet hat, ob ihrer Boshaftigkeit. Das war in Sodom und Gomorra so. Das war in Ninive so, wo allerdings das Urteil abgewendet wurde, weil die Bevölkerung Buße tat. Das war aber auch im Neuen Testament so. Hananias und Sapphira, die sterben müssen, weil sie Gott betrügen, weil sie Sünde tun. Das geschah mit Kapernaum, Bethsaida, Korazin. Und die Bibel sagt uns, dass es auch bis zum Ende der Zeiten so weitergehen wird. Ja, dass am Ende der Zeiten es ganz furchtbar werden wird, wenn Gott nämlich seinen Engeln Anweisungen geben wird, dass sie seine Zornesschalen über dieser Welt ausgießen werden. Ich bitte Sie, lesen Sie es einfach mal nach in Offenbarung 15 und 16, wenn Sie ein Problem damit haben, dass Gott ein strafender Gott war und ist und bleibt. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Weil er straft, deshalb musste Golgatha geschehen, damit wir eine Möglichkeit haben. Aber niemand wird Golgatha annehmen mit freudigem Herzen, wenn er nicht weiß, dass es einen strafenden Gott gibt. Ich habe an diesem Punkt gehangen und habe überlegt, bringst du den so mit, weil es ein hartes Wort ist, weil es natürlich deutlich ist und weil ich auch weiß, dass die Gemeinde das nicht unbedingt hören will. Ich habe darüber gebetet und wie ich darüber gebetet habe, habe ich dann meinen Computer angemacht und die E-Mails durchgenommen geguckt, die heute angekommen sind. Und dann hat mich ein befreundeter Pfarrer angeschrieben, der mir wieder Bibelwort und auch Predigten zuschickt. Und heute hatte er eine Predigt von einem Pastor Hans Brehm aus Königsberg über Lukas 13 angehangen an seine E-Mail. Und die begann mit den Worten, Krieg, Krankheit, Armut, Unwetter, Erfolglosigkeit, Not und der Tod. Das alles sind Äußerungen des Zornes Gottes über die Sünde. Ich frage Gott, ob ich das so sagen darf, und ich bekomme diese E-Mail mit dieser sehr, sehr, sehr harten Antwort, die aber die Wahrheit der Bibel ist. Es gibt auch die andere Wahrheit, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er uns annimmt, unstrittig. Aber ich muss es wiederholen, wenn die Sünde Überhand nimmt, dann straft Gott. Wenn ich Leute durch unsere Kirche führe und ihnen die Kirche zeige und ihnen erzähle von der Geschichte unserer Kirchengemeinde und dann auf das Jahr 1944 komme, erzähle von der Zerstörung unserer Kirche, dann spreche ich auch immer vom Strafgericht unseres Gottes. Weil in unserem Volk die Juden verfolgt wurden, ermordet wurden, hat Gott vom Himmel Schwefel regnen lassen. Und hat furchtbares Elend über die Deutschen gebracht. Zerstörung, Schutt und Asche. Warum? Weil wir Gott gelästert haben. Bis zu einem gewissen Grade ging es noch gut. Aber irgendwann hat Gott das Stoppschild gesetzt. Und auch das sage ich immer wieder. Und auch wenn mir dann vorgeworfen wird, der Pastor Latzel, der vereinfacht ja die Weltgeschichte, so kann man das ja nicht sehen. Niemand soll meinen, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg nur durch die finanzielle Hilfe des Marshallplans und durch die deutsche Ingenieurskunst und durch unser Wissen dazu gekommen sind, was wir heute sind. Die führende Nation in der Weltwirtschaft mit den Japanern und Amerikanern zusammen. Nein, das hat nicht nur damit etwas zu tun, sondern vor allen Dingen mit dem Segen Gottes. Dass wir mit der Führung Konrad Adenauers zum größten Förderer Israels geworden sind, zum Segen für die Juden, bestätigt das, was in der Bibel steht. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel flucht, wird verflucht. Gottes Wort ist wahr. Er segnet die, die sich zu ihm halten, aber die ihn meinen, nicht zu brauchen, die ihn spotten und die klar gegen seine Gebote leben, die müssen mit der Strafe Gottes rechnen, so wie Manasse. Aber dieser Manasse erkennt das, und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt, die Erkenntnis Manasses. Das versteht er jetzt dort in Assur im Gefängnis. Er versteht auf einmal, dass alles falsch war. So heißt es hier im Vers 12 und 13. Und als er in Angst war, da flehte er zum Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten, und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Das hat er erkannt. Sein ganzer Götzendienst, das hat nichts gebracht. All die Altäre, die er gebaut hatte, das Standbild der Aschera, als es jetzt hart auf hart ging, da half ihm da überhaupt nichts von. Es wird zwar nicht expresses Verbes gesagt, aber da können wir von ausgehen, dass er natürlich, als da die Assyrer kamen, erstmal versucht hat, bei seinen Götzen Schutz zu bekommen. Aber das sind ja tote Götter. Die antworten nicht, die helfen auch nicht. Das muss er erleben. Die bringen letztlich nichts. Und er musste erkennen, dass da doch ein Gott ist. Ein Gott, der ihn jetzt in die Hände der Assyrer gegeben hat, und vor dem demütigt er sich jetzt. Das erkennt er. Ich brauche den Herrn. Das ist so wunderbar. In unserem Text heißt es, da flehte er zum Herrn, seinem Gott. Das meint, dass es der Gott seines Volkes gewesen ist. Er findet zurück zum lebendigen Gott. Und dann heißt es, da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Auf ihm lag die Strafe des Lebendigen. Er war im Gefängnis, in Ketten und war dem Tode preisgegeben. Aber dann erkennt er, dass der Herr Gott ist. Und das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Und da sehen wir das Kreuz schon vorleuchten im Alten Testament. Wer ist der Herr? Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und wer immer erkennt, dass Jesus der Herr ist, wer das erkennt in seiner Not, in seinem Elend, in den Ketten seiner Sünden, der wird befreit. Das ist die wunderbare Erkenntnis, die Manasse geschenkt wird. Auch das ist Gnade Gottes, wenn man das erkennt und dann nicht in seinem Götzendienst verharrt. Aber das ist das Tiefe, was ihn befreit und was ihn schließlich wieder nach Jerusalem bringt. Und dort in Jerusalem, da fällt er jetzt nicht in das alte Verhaltensmuster zurück, sondern er vollendet seine Buße. Und das ist der vierte Punkt dieser Predigt, die Buße Manasses. Es ist nicht nur die Erkenntnis, dass man sagt, ich brauche den lebendigen Gott und wende mich diesem Gott zu. Das ist der eine Teil von Buße. Nein, die Hinwendung zum lebendigen Gott, das Einhalten des ersten Gebotes, ist der erste Teil der Buße. Der zweite Teil ist die Abkehr von Götzendienst und die Beachtung des Wortes Gottes. Das lesen wir hier in den Versen 15 und 16. Da entfernte er die fremden Götter und den Götzen aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Er warf die Altäre raus. Er wendet sich nicht nur dem lebendigen Gott zu, sondern er kehrt sich auch ab von all dem, was falsch ist. Das ist etwas, wann immer Menschen erkennen, dass Gott der Herr ist, dass Jesus der Herr ist. Denken wir an die andere große Bekehrungsgeschichte, wo ein furchtbarer Sünder zum Glauben finden, wie der Saulus zum Paulus wird, der die Gemeinde verfolgt hat, der Christen getötet und gefoltert hat und ihm vor Damaskus der Herr begegnet. Er darf erkennen, Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott. Und nicht nur, dass er sich dann Gott zuwendet, nein, er kehrt sich natürlich auch radikal von seinem alten Weg ab. Und wenn er bis dato der größte Verfolger und Zerstörer der Gemeinden gewesen ist, wird er nun zum größten Förderer und größten Missionar der Christenheit. Und das braucht es, wenn man erkennt, dass Gott der Herr ist, dass Jesus der Herr ist. Diese radikale Umkehr. Buße geht nicht ohne diese radikale Umkehr, ohne die Bankrotterklärung über das Bisherige, wo man gemeint hat, aus eigener Kraft oder mit anderen Kräften, anderer Götter, anderer Größen irgendwas zu sein, sondern wenn man verstanden hat, Gott ist der Herr, dann gibt es nur noch eins, in sich zu schlagen, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden und abzukehren von allem Götzendienst. Dazu muss ich euch, Brüder und Schwestern, nicht aufrufen, die heute Abend hier seid. Ihr alle seid mit dem Herzen bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Aber wir leben in einem Vaterland mittlerweile, das aus meiner Sicht nicht mehr zum christlichen Abendland gehört. Wir leben in einer zunehmend areligiösen Gesellschaft, in einer zunehmend synkretistischen Gesellschaft. Und was wir brauchen, ist die Rückkehr zum lebendigen Gott. Und wenn auch wir Buße tun und zum Herrn zurückkehren, so ist es auch wichtig, dass unser Volk es als Ganzes tut. Ich sagte ja schon zu Beginn dieses Gottesdienstes, wenn in den letzten Buß- und Betagsgottesdiensten ich sehr häufig über individuelle Schuld gesprochen habe, so ist es wichtig, dass wir auch Buße tun, wir Schuld bekennen für das, was in unserem Volk passiert, dass wir uns zunehmend abkehren von dem lebendigen Gott. Das wird nicht folgenlos bleiben. Und das ist heute schon zu spüren. Ob das nun bei den Ehen sind, mit den Scheidungshöchstständen, die wir haben, ob das nun bei all den Problematiken, die wir in unserer Gesellschaft erleben. Wir müssen uns wieder dem lebendigen Gott in Jesus Christus zuwenden. Sonst hat unser Volk, sonst hat Deutschland keine Zukunft. Die Buße Manasses ist das, was unser Volk braucht. Und wenn wir eins mitnehmen wollen aus diesem Gottesdienst, dann ist es das Gebet, auch für unser Vaterland, für diese Stadt, für Deutschland, um Erweckung, dass wieder Buße getan wird. Denn, und jetzt kommen wir zum fünften, das Falsche, was die Führer des Volkes tun, führt zum Schaden bei dem Volk. Manasse bekehrt sich, er tut Buße, aber das ist der Bibel wichtig festzustellen, dass die Folgen seiner Schuld und Sünde weitergehen. Aber so heißt es im Vers 17, das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Das heißt, diese Sünde und diese Schuld, die dort getan worden ist, die hat Folgen. Dieser falsche Götzendienst, den Manasse getan hatte, von dem er sich jetzt abwehrt, die Veränderung kommt bei dem Volk nicht an. Sie opfern weiter, zwar dem Herrn, aber eben auf den Höhen. Sie tun etwas, was Gott nicht wohlgefällig ist. Und es geht weiter. Als Manasse stirbt, wird sein Sohn Amon König. Und er lebt genau denselben Mist aus, den sein Vater getan hat. Er lebt diese Sünde weiter. Er ist vielleicht der gräulichste Götzendiener aus dem ganzen Alten Testament. Einer, von dem wir nicht hören, dass er zur Buße gelangt ist, sondern der eben in diesen Sünden geblieben ist. Er, den sein Vater hatte durchs Feuer gehen lassen. Das, was Manasse getan hatte am Volk, das, was Manasse getan hat an seinem Sohn, das hat Folgen, die weitergehen, obwohl er zum Herrn gefunden hat, obwohl er sich bekehrt hat und obwohl er Vergebung für seine Schuld und Sünde empfangen hat. Und das ist etwas, was wir uns auch merken müssen, für Schuld und Sünde, die wir tun. Wenn wir Vergebung erlangen, heißt das nicht, dass die Folgen unserer Schuld und Sünde dann auch in dieser Welt getilgt sind. Vor Gott ja. Da sind sie gelöst für Zeit und Ewigkeit. Aber das, was wir an Falschem anrichten in dieser Welt, das hat Folgen, die häufig weitergehen. Wenn jemand hingeht und bricht die Ehe, hat 3 Kinder, ist verheiratet, lernt dann die neue Frau kennen und geht mit dieser Frau zusammen, verlässt seine angetraute Frau, lässt sich scheiden, die Kinder bleiben ohne Vater mit all dem, was zusammenkommt. Die Häuser gehen über die Wupperhall, es wird gestritten und sonst irgendetwas. Und dieser Mann kommt zum Glauben, der nun in einer zweiten Ehe ist. Dann kann er natürlich für diesen Fehltritt die Vergebung des lebendigen Gottes erhalten, gar keine Frage. Aber seine Schuld geht weiter an den Kindern. Und auch das sind Dinge, die viel zu wenig bei uns gesagt werden. Heute wird das ja alles schön geredet, der Ehebruch, wenn Familien zerbrechen. Nein, da leiden Menschen drunter, zum Teil zeitlebens, sind zum Teil durch die Schuld selber bindungsunfähig geworden. Da geht Schuld weiter. Das hört nicht auf. Oder bei Paulus, da können wir das sehen, Paulus hat sich bekehrt. Er ist zum lebendigen Glauben gekommen, aber zuvor hat er Menschen umgebracht. Da müssen Kinder aufwachsen in Jerusalem Umgebung ohne ihre Eltern, weil der Apostel Paulus sie getötet hat. Da hat er Menschen zum Abfall verführt. Das schreibt die Bibel, das berichtet er selber von seinem Leben, dass er sagt, er hat Leute so gequält, dass sie abgefallen sind, nicht mehr beim Glauben. Er hat die Verantwortung dafür, dass Menschen verloren sind für Zeit und Ewigkeit. Ja, ihm ist Schuld vergeben, aber er hat Unglaubliches angerichtet, das im Leben anderer weitergeht. So stark ist Schuld und Sünde. Übrigens, Paulus berichtet davon, dass es ihm ein Stachel im Fleisch ist. Er spricht vom Teufel, der ihn quält. Manche Theologen meinen, das wäre ein Magenleiden, was der Apostel hatte. Ich glaube nicht, dass der harte Apostel unter einem Magenleiden so gelitten hat. Ich bin fest Überzeugung, dass diese Schuld, von der er wusste, die ihm zwar vergeben ist, geistlich, aber die Auswirkungen hat in dieser Welt, ihn motiviert hat, all das zu schaffen, was er geschafft hat. Und dass er wie so ein Verbissener immer nur weitergezogen ist und hat Jesus Christus verkündigt. Das wollen wir immer wieder heute bedenken, an diesem Buß- und Bettag. Es ist eine große Gnade, etwas Wunderbares, dass Gott uns Schuld und Sünde vergibt. Aber das müssen wir wissen, wenn wir Schuld und Sünde tun, dass diese Schuld und Sünde in dieser Welt häufig weiter Schaden anrichtet. Geistlich mag uns vergeben sein, aber das, was wir anrichten damit, bringt häufig für andere Leute Leid, Elend und zum Teil auch den Tod. Römer 6,23 heißt, der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir dürfen uns freuen darüber, dass Jesus uns Vergebung schenkt, dass er die Strafe des lebendigen Gottes von uns abwendet durch sein Blut. Aber wir wollen uns auch immer wieder bewusst sein, was passiert, wenn wir gegen die Ordnungen Gottes leben, wenn wir sein Wort missachten und wenn wir nicht so leben, wie er das möchte, dass dann nicht nur uns Schaden zugefügt wird, sondern häufig viel stärker Schaden an anderen. Das sage ich deshalb auch so deutlich, weil wir gleich das Abendmahl miteinander feiern wollen. Wo wir vorher in die ganz persönliche Buße gehen wollen. Noch einmal darüber nachdenken, was wir falsch gemacht haben vor Gott und vor unserem Nächsten. Und das auch noch einmal vor Augen haben, was es bedeutet, wenn wir sündigen, welche Auswirkungen für andere Menschen damit einfach in Verbindung stehen können. Manasse, Sünder und Büßer. Die Verfehlung Manasses, die Strafe Manasses, die Erkenntnis Manasses, die Buße Manasses und der Schaden Manasses. Vielleicht wird der eine oder andere denken, naja, diese Predigt, die hätte doch besser ins letzte Jahrhundert gepasst. Das war so eine typische Bußpredigt. Die war so hart, die war so deutlich, die war so wenig auferbauend. Aber so ist es mit uns Sündern. Ab und an brauchen wir dieses klare Wort Gottes, das uns sagt, wir sind Sünder und wir müssen immer wieder in die Buße gehen. Ob das nun weltlich in Mode ist oder nicht. Ich jedenfalls brauche das, dass mir der Heiland immer wieder sagt, du bist ein Sünder, du wirst schuldig und du, Olaf Latzel, brauchst Buße. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.